Wenn Machtkämpfe eskalieren und Menschen um Einfluss ringen, scheint Gott oft weit weg zu sein. Die Geschichte von David nach dem Tod Sauls zeigt jedoch, dass Gott mitten in Verwirrung, Rivalität und Krieg unsichtbar die Fäden in der Hand hält. Während Menschen ihre eigenen Pläne verfolgen, führt Gott unaufhaltsam seinen eigenen Plan weiter, er schafft Raum für seinen gesalbten König und bewahrt zugleich die, die auf seine Gnade gegründet sind. Gottes Souveränität hinter menschlichen Machtkämpfen. Nach Sauls Tod bricht eine unübersichtliche Phase an, Juda salbt David in Hebron zum König, doch im Norden erhebt Ischboschet mit Hilfe Abners Anspruch auf den Thron. Fronten verhärten sich, ein Bruderkrieg entzündet sich zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids. Was an der Oberfläche wie ein Gemisch aus verletzter Ehre, politischem Kalkül und persönlicher Rachsucht aussieht, ist innerlich Bühne für ein verborgenes Wirken Gottes. Die Schrift fasst es nüchtern zusammen, und es war ein langer Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids, David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Diese einfache Feststellung öffnet einen Blick hinter den Vorhang, der Verlauf ist nicht zufällig, er folgt einer unsichtbaren Regie. Während all der Ereignisse, von denen in diesen Kapiteln berichtet wird, war Gott in seiner Souveränität im Hintergrund gegenwärtig. Nach Sauls Tod war nur ein Stamm, Juda, David treu. David wurde vom Stamm Juda gekrönt, doch Ischboschet trat als Rivale im Königtum auf und es kam zum Krieg zwischen dem Haus Davids und dem Haus Sauls. Alles, was geschah, war zugunsten Davids. Er tat nichts, vielmehr war er einfach der Genießer auf dem Thron. Ich möchte betonen, dass hinter all den Einzelheiten in Bezug auf das Haus Davids und das Haus Sauls Gott in seiner Souveränität stand. Gott war hinter den Kulissen, um die Situation so zu lenken, dass sie zugunsten Davids ausging. Gottes Absicht war es, das Haus Sauls zu beenden. Gott steht nicht als distanzierter Beobachter neben dieser Geschichte. Er benutzt Entscheidungen, die Menschen aus sehr gemischten Motiven treffen, Abners Umschwenken, Joabs Rachedurst, die Intrigen der Mörder Ischboschets, um am Ende zu erreichen, was er verheißen hat, der von ihm erwählte König soll herrschen. Nichts von dem, was geschieht, rechtfertigt die Schuld der Handelnden und doch ist keine Handlung stark genug, den Weg Gottes zu blockieren. Dass das Haus Sauls zerbricht und die Stämme Israels sich nach und nach David zuwenden, ist nicht nur politischer Realismus, sondern Ausdruck einer tieferen Ordnung. Gott beendet das Königtum, das sich seiner Stimme widersetzt hat, und richtet das Königtum auf, das an seine Zusage gebunden ist. In dieser Bewegung schimmert eine Linie auf, die die ganze Bibel durchzieht. David ist nicht das Ziel, sondern ein Vorzeichen, Gott ordnet geschichtliche Umbrüche so, dass Raum geschaffen wird für den König nach seinem Herzen, bis am Ende Jesus Christus, der Sohn Davids, als der wahre König sichtbar wird. Über ihn heißt es, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Auch seine Erhöhung geschieht nicht durch eigene Machtpolitik, sondern durch das souveräne Handeln des Vaters. Die Spannungen, Brüche und Kriege der Geschichte, auch der persönlichen, sind nicht letzter Sinn, sondern werden von Gott in seine größere Absicht hineingezogen. Wer Davids Weg in diesen Kapiteln betrachtet, sieht zugleich etwas über das eigene Leben. Vieles wirkt chaotisch, ungerecht, von fremden Entscheidungen geprägt. Doch der Gott, der die allmähliche Schwächung des Hauses Sauls und die stille Stärkung Davids lenkt, ist derselbe, der auch heute im Verborgenen wirksam ist. Er zwingt nicht in jedem Augenblick seine Gegenwart auf, aber er verliert die Fäden nicht aus der Hand. Diese Einsicht nimmt nichts von der Verantwortung des Menschen, sie nimmt aber die Verzweiflung aus der Hand. Die Geschichte bewegt sich nicht blind, sondern trägt, manchmal kaum erkennbar, die Spur eines Gottes, der sein Ziel mit dem Königreich Gottes nicht aufgibt. In dieser Gewissheit kann auch ein unübersichtlicher Abschnitt des eigenen Lebens zu einem Ort werden, an dem Neuvertrauen wächst, dass Gott hinter den Kulissen mehr sieht und mehr weiß, als wir überblicken. Und es war ein langer Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids, David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Die Geschichte zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids lädt ein, die eigenen Konflikte, Übergänge und Machtspiele, in Familie, Gemeinde, Gesellschaft, nicht als letzten Maßstab zu deuten. Während Menschen um Einfluss ringen und vieles brüchig erscheint, bleibt Gott derjenige, der im Hintergrund die Linien zieht. Diese Perspektive bewahrt vor Zynismus und vor Panik zugleich. Zynismus, weil das Handeln Gottes nicht an der Oberfläche der Ereignisse gemessen werden kann. Panik, weil keine Entwicklung stark genug ist, um seine Zusage auszulöschen. Wer im Licht dieser Geschichte lebt, darf lernen, eine langsame Stärkung des Hauses Davids im eigenen Leben zu erwarten, ein verborgenes Wachsen der Herrschaft Christi, auch wenn das Haus Sauls der alten, selbstbestimmten Wege noch laut auftritt. Die Hoffnung ruht nicht auf eigener Strategiefähigkeit, sondern auf dem Gott, der die Geschichte zu dem Punkt führt, an dem sein König sichtbar herrscht. Der wahre König als Gesegneter Gottes und Genießer auf dem Thron. Unter allen Bewegungen jener Jahre fällt die Haltung Davids auf. Er drängt sich nicht in eine Position, die Gott ihm noch nicht geöffnet hat. Bevor er nach Juda zieht, sucht er das Angesicht des Herrn, erst als dieser ihn ausdrücklich nach Hebron sendet, geht er. Dort wird er von seinem Stamm gesalbt, doch er greift nicht nach ganz Israel, obwohl ihm das Versprechen Gottes bekannt ist. Die Männer von Jabesh-Gilead, die Saul treu bestattet haben, begegnet er nicht mit Misstrauen, sondern mit einem Segen, und nun erweise der Herr an euch Güte und Treue, und auch ich will euch Gutes erweisen, weil ihr diese Tat getan habt. Hier zeigt sich ein König, der nicht zuerst rechnet, sondern ehrt, was Gott in anderen gewirkt hat, sogar in solchen, die der alten Dynastie verbunden waren. Alles, was geschah, geschah zu Davids Gunsten. Er selbst tat nichts, er war einfach nur der Genießer auf dem Thron. Diese königliche Haltung steht im Kontrast zu den Intrigen um ihn herum. Abner instrumentalisiert Ischboschet, wechselt später das Lager und verhandelt mit den Ältesten, Job verteidigt seine Ehre mit Blut, die Mörder Ischboschet suchen bei David politische Vorteile und finden stattdessen Gericht. David dagegen wird beschrieben als einer, zu dessen Gunsten sich die Dinge entwickeln, ohne dass er mit eigener Faust um seinen Thron kämpft. Seine königliche Würde besteht darin, dass er gesalbt, abhängig und wartend bleibt. Gott selbst sorgt dafür, dass der Weg frei wird. Darin ist David ein lebendiges Gleichnis für Christus, der sich selbst zu nichts machte und darauf vertraute, dass der Vater ihn erhöht. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Für das Königreich Gottes ist dieses Muster grundlegend. Gottes König ist nicht der, der sich am konsequentesten durchsetzt, sondern der, der am tiefsten vom Vater her lebt. Wer zu Christus gehört, ist mit ihm in eine neue Stellung hineingenommen. Gott hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Das bedeutet nicht Passivität im Sinne von Gleichgültigkeit, sondern eine andere Art von Aktivität, nicht aus Angst, die eigene Position zu verlieren, sondern aus der Ruhe einer geschenkten Stellung heraus handeln. David in Hebron zeigt, wie königliche Sanftmut und Entschlossenheit zusammengehören, er greift nicht selbst nach der Krone, und doch scheut er sich nicht, im Namen Gottes zu segnen und zu handeln, wo ihm die Verantwortung gegeben ist. In dieser Perspektive erhält das Leben aus der Gemeinschaft mit Christus einen neuen Klang. Die vielen Kämpfe im Umfeld, geistlich, zwischenmenschlich, gesellschaftlich, werden nicht geleugnet, aber sie müssen nicht mehr mit der Logik der Selbstbehauptung beantwortet werden. Wer im Licht des gesalbten Königs lebt, darf entdecken, dass wahre Autorität aus Abhängigkeit wächst, dass wahre Stärke in der Bereitschaft liegt, von Gott bestätigt zu werden, statt sich selbst zu bestätigen. Das entlastet, nimmt den Druck, alles erzwingen zu müssen, und öffnet den Blick für das, was Gott in seinem Tempo schenkt. So kann das eigene Leben, mitten in Spannungen, zu einem Ort werden, an dem etwas von der Ruhe und Würde des wahren Königs sichtbar wird, der auf dem Thron sitzt und dessen Reich nicht von menschlicher Anstrengung, sondern von göttlicher Treue getragen ist. Und nun erweise der Herr an euch Güte und Treue, und auch ich will euch Gutes erweisen, weil ihr diese Tat getan habt. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Davids Weg als Genießer auf dem Thron stellt das gewohnte Bild von geistlicher Wirksamkeit in Frage. Das Neue, das Gott tut, wird nicht dadurch gesichert, dass Menschen krampfhaft nach Kontrolle greifen, es wächst aus einem Leben, das sich von Gott senden, salben und begrenzen lässt. In Christus ist bereits alles zugesprochen, was für das Leben im Königreich Gottes nötig ist, Vergebung, Annahme, eine neue Identität, eine himmlische Stellung. Dort, wo diese Wirklichkeit ernst genommen wird, können Entscheidungen aus Vertrauen statt aus Angst getroffen werden, Beziehungen werden nicht durch misstrauische Taktik, sondern durch geschenkte Gunst gestaltet. Die Geschichte Davids ermutigt, die eigene Rolle eher in der Haltung eines Empfangenden als eines erkämpfenden Herrschers zu sehen, in der Gewissheit, dass der wahre König seinen Thron nicht verlässt und dass seine Gnade genügt, um auch in äußerlich bescheidenen Situationen königlich zu leben. Gottes heilige Strenge und treue Gnade. Das Ende des Hauses Sauls verläuft erschütternd schnell. Auf dem Gilboa fallen Saul und drei seiner Söhne, später wird Ischboschet in seinem Schlaf ermordet, und die vermeintlichen Befreier bringen seinen Kopf zu David, in der Hoffnung auf Anerkennung, aber sie erfahren das Gericht. Dazwischen steht eine unscheinbare Notiz: Jonathans Sohn Mephibosheth war an beiden Füßen gelähmt geworden. Denn er war 5 Jahre alt, als die Nachricht über Saul und Jonathan aus Jezreel kam, da nahm ihn seine Amme auf und floh. Und es geschah, als sie in Hast floh, da fiel er hin und wurde lahm. Inmitten der Gewalt steht ein verletztes Kind, dessen Leben von einem Augenblick auf den anderen gezeichnet ist. So erfüllt sich einerseits das Urteil Gottes über Sauls eigenwilligen Weg, das Königtum, das Gottes Wort gering geachtet hat, findet ein Ende. So machte Gott in kurzer Zeit der ganzen Familie Sauls ein Ende und ließ nur einen gelähmten Jungen als Waisen zurück, der unter der liebevollen Fürsorge Davids stand, der seinen Bund mit Jonathan hielt. Aus diesen Beispielen müssen wir alle lernen, Gott zu fürchten und nicht mit ihm zu spielen. Gerade in diese Strenge hinein fällt das Licht eines anderen Zuges Gottes. Viele Jahre zuvor hatte Jonathan von David erbeten, und nicht nur solange ich noch lebe, und nicht nur an mir erweise die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch meinem Haus entziehe niemals deine Gnade. David hatte geschworen, diesen Bund zu halten. Als er später, fest im Königtum, fragen kann, wie es mit der alten Dynastie weitergeht, formt sich auf seinen Lippen nicht zuerst das Wort Sicherheit, sondern die Frage, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Diese Frage markiert einen Wendepunkt, Gericht ist nicht das letzte Wort, mitten in der Strenge sucht die Gnade nach einem, an dem sie sich erweisen kann. Die Szene mit Mephibosheth trägt die Züge eines Gleichnisses. Ein gelähmter Mann, der sich selbst als Totenhund bezeichnet, wird in die Gegenwart des Königs gerufen. Er erwartet eher das Ende als Rettung und hört stattdessen, fürchte dich nicht. Denn ich will nur Gnade an dir erweisen um deines Vaters Jonathan willen, und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst ständig an meinem Tisch das Brot essen. Kein eigener Verdienst, keine politische Nützlichkeit, nichts an Stärke oder Schönheit begründet seine neue Stellung. Allein der Bund mit einem anderen, Jonathan, öffnet ihm den Zugang zur Gemeinschaft mit dem König. So bleibt inmitten des zu Recht beendeten Hauses Sauls ein einziger gebrochener Nachkomme unter dem Schutz eines treuen Königs. Hier verdichtet sich in erzählter Form, was das Evangelium in Christus voll entfaltet, der Mensch steht unter dem gerechten Urteil Gottes, sein Leben ist von Fall und Lahmheit gezeichnet, ohne Anspruch und ohne Kraft, sich selbst zu retten. Und doch ruft Gott, um eines anderen Willen, um Christi Willen, in seine Nähe. Wie David Mephibosheth an seinen Tisch setzt, so lädt Christus in die Gemeinschaft seines Reiches ein, und zwar auf Grundlage eines Bundes, den er selbst mit seinem Blut besiegelt hat. Strenge und Gnade sind keine Gegensätze in Gott, sondern zwei Seiten seiner Heiligkeit, seine Strenge nimmt die Sünde ernst, seine Gnade sucht den Sünder. Wer sich diesem Doppellicht aussetzt, lernt Gott zu fürchten, ohne vor ihm fliehen zu müssen, und lernt ihm zu vertrauen, ohne seine Heiligkeit zu verharmlosen. Jonathans Sohn Mephibosheth war an beiden Füßen gelähmt geworden. Denn er war 5 Jahre alt, als die Nachricht über Saul und Jonathan aus Jezreel kam, da nahm ihn seine Amme auf und floh. Und es geschah, als sie in Hast floh, da fiel er hin und wurde lahm. Und nicht nur solange ich noch lebe, und nicht nur an mir erweise die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch meinem Haus entziehe niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgen wird. Das Ende des Hauses Sauls und die Bewahrung Mephibosheth schärfen den Blick für die Ernsthaftigkeit und die Zärtlichkeit Gottes zugleich. Die Geschichte warnt davor, mit Gott zu spielen, seine Stimme zu überhören und auf Dauer eigene Wege über sein Wort zu stellen. Sie zeigt, dass auch große Anfänge kein Schutzschild gegen ein Ende sind, wenn das Herz sich verhärtet. Gleichzeitig öffnet sie einen Raum der Hoffnung für alle, die sich mehr mit Mephibosheth als mit Saul identifizieren, gezeichnet, abhängig, ohne Vorzeigefrömmigkeit. dass gerade ein solcher Mensch an den Tisch des Königs geholt wird, erzählt in Bildern, was das Kreuz Christi in der Tiefe bedeutet, Gottes Ja zu den Schwachen um Christi Willen. Diese doppelte Botschaft lädt zu einer Haltung ein, in der Ehrfurcht und Vertrauen nebeneinander stehen, einer Ehrfurcht, die die Heiligkeit Gottes nicht relativiert, und einem Vertrauen, das seine Gnade bis ins Letzte ernst nimmt. In dieser Spannung wächst eine stille, aber tragfähige Freude, nicht mehr das eigene Gelingen ist der Halt, sondern der König, der seinen Bund nicht vergisst. Herr Jesus Christus, Sohn Davids und König des Königreiches Gottes, danke, dass du auch in verwirrten und widersprüchlichen Situationen souverän regierst und deine Absicht mit uns nicht loslässt. Wo wir nur menschliche Kämpfe und Verluste sehen, bist du am Werk, um dein Reich aufzurichten und uns näher an dein Herz zu ziehen. Lehre uns, wie David, nicht auf eigene Stärke und Berechnung zu bauen, sondern deine Führung zu suchen und in der Ruhe deiner Zusagen zu leben. Lass uns deine heilige Strenge ernst nehmen und deine treue Gnade umso tiefer schätzen, die uns wie Mephibosheth an deinen Tisch bringt, obwohl wir schwach und unvollkommen sind. Stärke unser Vertrauen, dass dein Plan gut ist und dein Königreich bleiben wird, auch wenn irdische Häuser fallen. Bewahre unsere Herzen in der Hoffnung auf den Tag, an dem deine Herrschaft sichtbar wird und du alle Dinge zurechtbringst. Amen.